herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Endo Power Podcast.
Und heute haben wir einen Gast bzw. eine Expertin zu uns geholt zur Fibromyalgie, wo es heute drum geht. Das ist die Steff. Möchtest du dich kurz vorstellen?
Ja, also ich bin 41 Jahre alt. Endometriose wurde bei mir erst mit 32 diagnostiziert und die Fibro erst letztes Jahr. Okay. Bin verheiratet, habe zwei Katzen und ja.
Das war eine wichtige
Info. Das ist sehr wichtig. Ja. Das stimmt. Ja, schön, dass du heute die Zeit dir genommen hast, uns da ein bisschen drüber aufzuklären. Wir hatten das Thema ja schon mal so ein bisschen bei den Begleiterkrankungen angerissen, aber sind da jetzt ja nicht so bewandert wie du in dem Thema. Und da hast du jetzt auch schon eine Frage quasi im Voraus beantwortet. Und zwar hat uns interessiert, was zuerst diagnostiziert wurde. Und jetzt sagst du ja, die Fibro, die kam dann erst später dazu, ja. Die Diagnose. Möchtest du vielleicht mal so kurz deinen Weg zu den beiden Diagnosen uns erzählen?
Ja gut, also bei der Endo war es so, dass ich eigentlich schon seit der ersten Regelblutung, die ich mit 11 hatte, unglaubliche Schmerzen hatte. Die haben sich dann im Laufe der Jahre gesteigert zu allen möglichen Schmerzen während der Periode und auch außerhalb der Periode. Rückenschmerzen, Krämpfe, beim Wasserlassen, beim Klogehen allgemein. Und ich war halt immer müde, immer ausgelaugt, immer kaputt. Da hat viel Schlafen auch nichts genützt. Ich war einfach völlig ausgesaugt. Und wie gesagt, ich war dann öfter beim Gynäkologen, auch bei verschiedenen. Die haben immer nichts gefunden, was ja auch so typisch ist für die Endo, dass viele, die einfach, oder dass man sie einfach auch nicht sehen kann oft und sie erst diagnostiziert wird, wenn man per Bauchspiegelung eine Gewebeprobe entnimmt. Bin dann oft auch auf Eierstockentzündung, Blasenentzündung, alles Mögliche behandelt worden mit viel Antibiotika. Und natürlich hat das alles nie geholfen. Das Ende vom Lied war, dass ich selber eigentlich gedacht habe, jetzt liegt's an mir, ich habe sie nicht mehr alle. Also ich muss mich, das haben ja viele von uns, Endo-Frauen, dass man irgendwann nach Jahren, Jahrzehnten an sich selber zweifelt. Und irgendwann waren die Schmerzen dann so schlimm, dass da war ich 31, dass ich dann in der Notaufnahme in einem Krankenhaus gelandet bin. Und da hatte zufällig eine Ärztin Dienst, die dann den Verdacht bei mir geäußert hat. Ja, und dann...
Okay. Aber auf Endo war es dann?
Das ist alles noch die Endo. Mhm. Dann hat sie eine Bauchspiegelung gemacht und dann hat man erst das ganze Ausmaß gesehen. Endo am Darm, Endo im Douglas, am Becken, ja halt überall sozusagen. Und dann hat sie die OP abgebrochen und mich zu einem anderen Chirurgen geschickt, der leider nicht auf Fibro, auf Endo spezialisiert ist, sondern es war ein ganz normaler, sagen wir mal, Wald- und Wiesenchirurg.
Wow. Okay.
Ja, der hat mich natürlich so operiert wie sein Spezialgebiet, die gynäkologische Onkologie und ich hatte dann Gott sei Dank keinen Darmausgang, keinen künstlichen, was erst eventuell möglich gewesen wäre. Also ich wusste nicht, wie ich aufwache. Und ja, und dann nach der Operation kam er dann zu mir und sagte, Sie sind gesund. Aha. Und ich?
Danke.
Ja, genau.
Das hatten wir letzte Woche schon austherapiert.
Sie sind gesund. Und ich? Natürlich null Ahnung. Ich war erstmal noch mit der Bewältigung der Diagnose beschäftigt, weil es alles so schnell ging und überhaupt die große OP. Und ja, ich habe mir dabei nichts gedacht eigentlich. Und dann war ich tatsächlich 3 Jahre schmerzfrei. Nach der Sanierung. Das ist ja auch schon mal ganz toll.
Ja.
Gut, die 3 Jahre waren wunderbar und dann kam das nächste Rezidiv. Wieder alles mit Unterbauchschmerzen, also alles, was ich schon kannte, Rückenschmerzen, Abgeschlagenheit und ja, wieder habe ich obwohl Endometriose bekannt war bei mir, die tief infiltrierende Form, hat es wieder ein Jahr gedauert, bis irgendjemand auf die Idee kam, reinzugucken. Und zwar erst dann, als ich eine Schokoladenzyste dann wirklich hatte, also als sich die dann nebenbei noch entwickelt hat. Die Schokoladenzyste ist dann irgendwann leider geplatzt und mein Glück war, ja, der ganze Bauchraum war dann voller Blut und mein Glück war, dass die Bauchspiegelung am nächsten Tag stattfinden sollte. Also es war wirklich gutes Timing, weil, weil wie wir ja wissen, Blut im Bauchraum ist alles andere als gut. Okay, bin dann
und ist ja auch extrem schmerzhaft.
Ja, natürlich. Also, aber irgendwann, natürlich ist es schmerzhaft, aber man kennt es ja schon. Man lebt ja schon so lange. Ich will nicht sagen, dass man es gewohnt ist, aber ja.
Ja, es ist jetzt nichts mehr, was einen dann überrascht, ja, wenn es so ist.
Ja. Der gleiche Arzt hat mich nochmal operiert, der beim ersten Mal bei eben mich operiert hat. Und das war, wie gesagt, keine gute Idee. Ich wusste immer noch nicht, dass es die Möglichkeit gab, dass es Endometriosezentren gab oder gibt.
Ja. Und hast du da jetzt quasi durch den Arzt, sage ich mal, Beschwerden, die du jetzt vielleicht nicht hättest nach der OP, wenn das ein Spezialist gemacht hätte? Oder warum sagst du, es war jetzt rückblickend keine gute Idee? Weil beim ersten Mal, also 3 Jahre Schmerzfreiheit, ist ja schon mal was da.
Das ist gut.
Weiß ich nicht, scheint er ja jetzt vielleicht nicht so viel falsch gemacht zu haben.
Das war beim ersten Mal vielleicht ganz gut, ja. Beim zweiten Mal, also erstens hat sich ja wieder die Diagnose von dem Rezidiv ziemlich verzögert, weil ich eben nicht wusste, dass man sich an ein Endometriosezentrum anbinden sollte. Also da wäre mir vielleicht auch viel erspart geblieben im Nachhinein. Aber wie gesagt, man kann es rückblickend eigentlich ja nicht so sagen. Also ich würde es heute anders machen.
Ja.
Mit dem Wissen von heute. Ja.
Ja.
Ja, und dann die Schmerzen fingen ziemlich rasch nach der zweiten Bauchspiegelung wieder an. Also das hat keine 2 Monate gedauert, bis ich wieder Unterbauchschmerzen hatte. Und dann habe ich die Pille bekommen, und zwar die Maxim. Okay, nach den anfänglichen Nebenwirkungen ging es dann. Und zwar es ging, ja, sagen wir mal so ein Jahr hat es wunderbar geholfen. Also war echt ein tolles Jahr, keine Schmerzen, überhaupt nichts. Und dann ging es halt eben wieder von vorne los, trotz der Pille eben. Ja, und dann wurde irgendwann mal, also aber es war wieder so, dass ich wieder vor den Ärzten stand und wieder jeder es abgetan hat. Also selbst nach 2 Rezidiven,
das
ist unglaublich, ja. Also man glaubt es eigentlich fast gar nicht. 2018 wurde dann ein MRT gemacht, ob man vielleicht Endometriose sehen kann im MRT. Stattdessen hat man was anderes gesehen. Ich hatte 2 Tumore am Steißbein und am Kreuzbein und die hat man wegoperieren müssen. Das ging alles ganz furchtbar schief, diese OP. Mein Darm wurde verletzt, ich hatte ein Stoma, irgendwann mussten sie mir ein Stoma anlegen. Ich bin damals mit der Darmperforation in die Notaufnahme gegangen und es hat mir wieder keiner geglaubt. Dann habe ich gesagt, ich bin jetzt öfter operiert worden, irgendwas stimmt da nicht. Das war am 6. Tag postoperativ, nach der Tumor-OP. Und wieder hat mir keiner geglaubt und wieder wurde ich nach Hause geschickt. Bis ich,
Wahnsinn.
Ja. Wieder keiner, oh ja, nehmen Sie da eine Paracetamol und dann tschüss. Und das nach einer ziemlich krassen OP. Ich bin immer noch ja ein bisschen verbittert drüber, so enttäuscht von Ärzten so.
Ja.
Ja, und da ging dann das ganze Endometriose, der ganze Endometriose-Schmerz ist dann wieder in den Hintergrund getreten und hat das natürlich nicht weiter abgeklärt, weil ich infolgedessen wieder 6-mal wegen der Darmperforation und der Wundheilungsstörung operiert worden bin. Gut, dann war die Sache endlich erledigt, die Rückverlegung vom Stoma war erledigt und natürlich hat sich nichts geändert. Dann habe ich erst die Unterbauchschmerzen und das Ganze von der Endo erst wieder mitbekommen, weil ich dann keine starken Medikamente mehr nehmen musste wegen der anderen Geschichten. Und ja, und es war wieder so beim Frauenarzt gewesen, Ja, nichts, egal. Ach, also überhaupt nicht ernst genommen, die ganzen Beschwerden. Genau, und dann ging es los, dass ich Blutungen bekam. Und die Blutungen konnten eigentlich
Okay.
nicht sein, weil man mir 2011 die Gebärmutter rausnahm und den Gebärmutterhals. Also wo soll es bluten?
Ja.
Wenn da nichts mehr ist, auch kein Hals mehr. Ja,
Ja.
und dann habe ich eigentlich für mich schon gewusst, es kann nur Endometriose am Stumpf sein, weil was eine andere Erklärung gibt es medizinisch nicht.
Ja.
Ich bin gelernte Krankenschwester und kenne mich deswegen auch so ein bisschen medizinisch aus. Okay, dann gingen die Blutungen los, ich ständig bei meinem Frauenarzt. Ach, ich kann jetzt keine Blutungsquelle erkennen. Sind Sie Trampolin gesprungen? Lasst es euch das auf der Zunge zergehen. Haben Sie innen manipuliert? Und solche Fragen musste ich mir tatsächlich,
Wahnsinn. Ja.
und dann kam die Fibro-Diagnose letztes Jahr. Letztes Jahr im Januar kamen dann noch Muskel- und Gelenkschmerzen dazu. Und zwar war das dann so, dass ich gedacht habe, mich hat ein 100-Tonner überfahren, über alle Knochen drüber. Ja, auf jeden Fall habe ich auch schon früher gedacht, es könnte eventuell Fibro sein. Zusätzlich zu den Endosymptomen, die ich halt so gekannt habe, kamen dann auch noch Schlafstörungen dazu. In der Früh war ich steif wie so ein Brett. Also ich musste erstmal meine Knochen so entfalten in der Früh, bis ich mal in
Okay.
die Gänge kam. Ich war geruchsempfindlich, geräuschempfindlich. Alles hat mich irgendwie extrem, also ich habe alles so extrem auch verstärkt wahrgenommen. Ich war völlig erschlagen. Dann bin ich zum Rheumatologen gegangen. Und der hat schlussendlich
Okay.
dann festgestellt, dass es das Fibromyalgie-Syndrom ist. Es nennt,
Okay.
ja.
Weil also in den USA ist es ja eine anerkannte Krankheit. In Deutschland habe ich jetzt gehört, ist es das noch nicht.
Ja.
Und ich habe auch von einem Arzt gehört, dass es zum Beispiel eher eine
Ja.
Verlegenheitsdiagnose ist, also dass man das diagnostiziert, weil man was anderes nicht
Ja,
findet.
genau.
Wie hat der Arzt das denn festgestellt, beziehungsweise hat er das dann auch diagnostiziert oder wie hat er das dann ausgedrückt? Weil eigentlich, wenn es in Deutschland noch keine anerkannte Krankheit ist, kann man das dann
Also
überhaupt
es ist in
diagnostizieren?
Deutschland nach dem ICD-10, also dem Katalog der Erkrankungen, anerkannt. Es hat auch es ist unter Muskel- und Skeletterkrankungen aufgeführt unter diesem Katalog. Aber die Anerkennung in der Gesellschaft oder bei den Ärzten ist einfach genauso wie bei Endo immer noch nicht, also es ist keine anerkannte Krankheit in dem Sinne. Viele Ärzte sagen, es ist eine rein psychosomatische Erkrankung. Dann gibt es wieder Forschungen, die da eine Faserveränderung unter der Haut gefunden haben, also dass es da wohl eine wissenschaftlich fassbare Erklärung dafür gibt. Es ist so, sagen wir mal, es gibt ein Lager, wo der Ärzte dies nicht anerkennt als Erkrankung, sondern das auf die Psyche schiebt, sagen wir mal so. Und dann gibt es Ärzte, die das sehr wohl als Erkrankung oder als Erkrankungskomplex anerkennen. Der Arzt hat eine eingehende Anamnese nach meinen Beschwerden gemacht, wie ich zum Beispiel, wie ich im Haushalt zurechtkomme, wie mein Schlaf ist. Seit wann ich die Muskel- und Gelenkschmerzen habe und diese ganzen Symptome. Und am Schluss folgte eine körperliche Untersuchung. Und zwar hat er dann die sogenannten Tender Points abgetastet. Die Tender Points, die sind so bestimmte
Okay.
Punkte am Körper, meistens an Sehnen- und Gelenkansätzen. Die sind immer paarig, also auf beiden Seiten. Und die kann man dann abtesten zur Diagnose. Es sind insgesamt 18 Tender Points. Und wenn mehr als 11 positiv sind, das heißt auf ja, mittleren Druck, leichten bis mittleren Druck hin druckempfindlich, dann kann man sagen, dass die Fibro ja, fest ist. Es gibt allerdings auch, also das mit den Tender Points, das war früher so ein Diagnosekriterium, jetzt macht man es eigentlich auch nur noch zur Ergänzung, also praktisch um das letzte Bild noch rund zu machen. diese okay. Tender Points.
Ich habe auch gehört, dass es manchmal diagnostiziert wird, indem Nervenwasser entnommen wird und das dann untersucht wird. Kannst du da auch was zu sagen zufällig? Ich weiß,
ja.
Das ist ein bisschen ab von den Fragen.
Das macht aber nichts.
Vielleicht weißt du es ja trotzdem.
Ja, also es ist so eine sogenannte Hirnwasseruntersuchung. Das kenne ich aber nur zum Ausschluss von anderen Krankheiten. Also, dass man da zum Beispiel Multiple Sklerose oder so ausschließt. Ansonsten ist es mir nicht bekannt, dass man Fibro über Hirnwasseruntersuchungen diagnostizieren kann.
Okay.
Ich habe nur von einer medizinischen Studie gehört, dass die wohl die Nervenfasern, die direkt unter der Haut sitzen, untersucht haben und dass da wohl eine Nervenfasererkrankung vorliegen kann oder könnte. Mein Arzt hat dann zusätzlich noch Ausschussdiagnosen gemacht, also um ganz sicher zu gehen, dass es Fibro ist, hat er mir noch Blut abgenommen, um die Rheumamarker eben abzufragen, ob es nicht doch eben Rheuma ist. Die waren bei mir aber alle negativ.
Okay, das ist interessant. Und würdest du jetzt dann auch empfehlen, dass man zu einem Rheumatologen geht? Weil ich finde, also er scheint dich ja dann da jetzt tatsächlich ernst genommen zu haben, jetzt anders als häufig dann im Krankenhaus die Ärzte, wenn du da Beschwerden durch die Endo hattest. Also was sind so typischerweise die Ärzte, die eine Fibromyalgie überhaupt diagnostizieren können?
Also es gibt zwei Möglichkeiten. Der erste Ansprechpartner ist der Rheumatologe, was auch eigentlich unter den rheumatologischen Erkrankungen so zusammengefasst wird. Also der Rheumatologe ist praktisch der medizinische Experte. Dann gibt es aber noch die Möglichkeit, manche Hausärzte sind da sehr gewandt in der Diagnosestellung von Fibro. Also es gibt wenige, aber es gibt gute Hausärzte, die das eventuell auch diagnostizieren können.
Okay. Und du hast jetzt von dir aus schon so ein paar Symptome genannt, die du hast. Gibt es darüber hinaus noch so typische Sachen, die auch dafür sprechen? Also gerade so diese Abgeschlagenheit, Müdigkeit, du sagst, du musst morgens dich erstmal so irgendwie auseinanderfalten, weil du dich fühlst, als wärst du da von einem Laster überfahren worden. Das ist ja so das Gängige. Gibt es noch so ein paar Symptome, die vielleicht jetzt nicht so bekannt sind?
Ja, also eigentlich ist es ein riesiger Symptomenkomplex. Es sind oft auch Magen- und Darmbeschwerden dabei. Ja, dass man entweder einen Reizdarm oder einen empfindlichen Magen oder viele Sachen nicht so verträgt. Dann Kopfschmerzen sind ganz oft. Oft hat man auch so Taubheitsgefühle an Händen und Füßen, Herzrasen und vor allem, was auch ziemlich oft ist, sind solche Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen. Es ist wie so ein Nebel manchmal, wo man dann plötzlich nicht mehr weiß, was man als nächstes sagen wollte oder fallen einem Sachen nicht mehr ein. Das ist das sogenannte Fibrofog, also der Fibronebel.
Ah, okay.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Also ich hatte mal einen Hauch dieser Erfahrung, als mein Eisenmangel so schlimm war. Mhm. Seit ich das jetzt nehme, geht es auch tatsächlich, also ging es schnell besser. Mhm. Daher kann ich so ein bisschen nachempfinden, wie das war. Und es war auch echt so, dass ich auch halt Sachen erzählt habe und dann wurde ich da irgendwie 2 Wochen später drauf angesprochen. Ich war so, habe ich nie erzählt. Hast du erzählt? Haben wir drüber gesprochen? Ich so, okay, weiß ich halt überhaupt nicht mehr. Also das ist echt beängstigend auch, dass man halt so, man ist es durch die Endo gewohnt, dass man seinem Körper nicht mehr vertrauen kann, aber wenn man seinem Kopf nicht mehr vertrauen kann, das ist nochmal, finde ich, ein ganz anderes Level. Also das ist echt beängstigend.
Also bei mir war es jetzt nicht ganz so schlimm wie bei dir da mit dem Eisenmangel. Ich habe vor allem gemerkt, dass ich mich schlechter konzentrieren kann.
Mhm.
Ja, und ein gutes Gedächtnis hatte ich jetzt ohnehin nie. Ja, aber die Konzentration war schon ziemlich gestört. Und vor allem, es ist auch nie jeder Tag gleich. Mal geht's besser und mal geht's schlechter. Also ich habe zum Beispiel die Fibro eher schubweise.
Okay.
Also das ist so eigentlich jetzt eher so im Hintergrund, aber auch durch die Schmerztherapie ist es auch so ein bisschen im Hintergrund. Aber dann kann es sein, dass ich plötzlich wieder einen Schub bekomme über Tage oder Wochen, wo es mir so richtig schlecht geht, wo ich mich kaum mehr so gefühlt bewegen kann. Und dann ist es wieder ganz schlimm, dieses Gefühl, von einem LKW gequetscht zu werden. So. Mhm. Ja.
Hast du das Gefühl, dass du für die Fibromyalgie mehr Verständnis und Unterstützung bekommst als für die Endometriose jetzt so in Bezug auf ja, Familie, Bekannte, Arbeitskollegen? Wie sieht es auch aus auf der Arbeit? Also hast du da aktuell noch die Chance, arbeiten zu gehen? Oder weil wenn du jetzt von Wochen sprichst, wenn du so einen Schub hast, ich meine, das hat man vielleicht 3-4 Mal, dann wird der Arbeitgeber schon auch irgendwann sagen, ja, ist jetzt irgendwie schwierig. Also wie gehst du damit um und wie erfährst du da Verständnis?
Es ist schwierig. Ich falle immer wieder aus natürlich in der Arbeit, ob es jetzt durch die Endo oder durch die Fibro ist oder durch beides. Ja, es ist schwierig für mich, weil ich mich also schäme dafür, so oft auszufallen. Es ist immer wieder zusätzlich zu den ganzen Beschwerden ganz schlimm für mich mental zu wissen, ach, jetzt müssen die wieder für mich mitarbeiten in der Arbeit oder was denken die jetzt von mir? Und das Schlimme ist halt auch, dass Endo und Fibro, das siehst du dem Menschen nicht an. Ja. Und da ist das Verständnis, also vordergründig kriege ich Verständnis gespiegelt, aber ich weiß nicht so, ob es dann im Hintergrund wirklich so ankommt im Umfeld. Also im nahen Umfeld habe ich auf jeden Fall Unterstützung durch meine Partnerin, durch meine Frau und meine Freunde. Ja, also das Gute ist, dass ich vielleicht auch mit einer Frau verheiratet bin, weil die sich da vielleicht in Endo vielleicht doch eher noch reinversetzen kann, wie jetzt vielleicht ein Mann. Muss aber nicht sein. Ich habe auch oft gehört, dass man echt tolle Partner hat. Ich habe auch bei euch den Podcast angehört mit euren Partnern und die gehen da auch ganz gut damit um. Und das ist so eine ganz große Stütze für mich. Meine Freunde, meine Familie und vor allem meine Frau.
Ja, schön.
Kannst du sagen, dass eine der beiden Krankheiten dich mehr beeinträchtigt oder kann man da überhaupt gar keine Linie ziehen?
Ganz klar die Endo. Ja, das ist ja, bei mir ist es ja leider tief infiltrierende Form. Die Form, die zerstört ja auch Organe und das ist halt das. Die Fibro macht nichts. Also die Fibro ist natürlich ganz Lebensqualität beeinträchtigend, aber sie zerstört keine Gelenke, keine Muskeln oder vor allem auch nicht irgendwelche Organe. Ja, die Fibro beeinträchtigt mich extrem in meiner Lebensqualität, aber ich würde sagen, die Endo ist leider der Sieger, wenn man das so sagen darf.
Ja. Gibt es Auswirkungen von der Fibro auf die Endometriose? Also haben die so ein Zusammenspiel?
Manchmal weiß ich es wirklich gar nicht mehr zu trennen. Geht es mir jetzt von der Endo schlechter oder von der Fibro? Es ist, glaube ich, auch manchmal schwierig zu trennen. Ich glaube, dass die Fibro diese Endo-Fatigue oder diese Endo-Erschöpfung noch extremer gemacht hat.
Mhm. Ah ja, okay.
Ich musste meine Arbeitszeit reduzieren deswegen und im Moment weiß ich nicht, ob das ausreicht, also oder ob ich nochmal mehr Stunden reduzieren muss. Und das ist natürlich schon richtig blöd.
Bekommst du da häufig das Gefühl, faul zu sein, obwohl das natürlich absolut nicht gerechtfertigt ist? Also hast du solche Kommentare irgendwie auch schon mal bekommen, dass du das alles, ja, dass es ja nichts damit zu tun hat, sondern dass du halt einfach keinen Bock hast?
Nee, also mir wurde es noch nie gesagt und eigentlich, also ich meine immer, die Leute könnten es denken. Aber ob es wirklich stimmt, kann ich natürlich nicht beweisen. Aber das Schlimmste, glaube ich, ist, weil ich das denke. Weil ich oft das Gefühl habe, die Leute denken jetzt, ich bin faul, hat keine Lust oder sonst irgendwas und mache mich dann natürlich auch noch verrückt mit den Gedanken.
Ja. Das haben wir bei der Endo auch schon öfter mal drüber gesprochen, dass man ja im Prinzip viel vom Außen abhängig macht, aber meistens dann doch eher erstmal bei sich anfangen muss, bevor man quasi diese Erwartungen von außen erfüllen will.
Man kommt ja auch immer jahrelang erzählt, du kannst deinem Körper nicht trauen. Obwohl ich im Nachhinein oder wir Endofrauen meistens genau wissen, irgendwas stimmt nicht. Also ich habe zum Beispiel, glaube ich, ein sehr gutes Körpergefühl, aber irgendwann im Laufe der Jahre verlierst du das, weil es dir abgesprochen wird.
Genau, das ist das Problem. Das ist das große Problem. Und das finde ich auch immer faszinierend, wenn ich mich so mit, ich sage jetzt mal, Nicht-Kranken unterhalte, die dann glauben, sie haben ein gutes Körpergefühl und das davon ableiten, so in Bezug auf Fitness. Wo ich sage, so ein Fitness-Körper-Empfinden, Gefühl, körperliche Fitness, das hat nichts mit, ich weiß, mir tut da und da was weh und deshalb weiß ich, dass das und das nicht stimmt oder das, was nicht stimmt, auch wenn mir jeder sagt, es stimmt alles. Also das, viele, die verstehen gar nicht, was wir damit meinen, dass wir ein gutes Körperempfinden haben oder ein gutes Körpergefühl und leider halt auch nicht die Ärzte, die das uns dann ja häufig absprechen.
Genau.
Gibt es eine besondere Ernährungsform für die Fibro, die dir da irgendwie ein bisschen Erleichterung verschafft? Oder gibt es sonst irgendwelche Tipps, die man geben kann jetzt für andere Betroffene, die den Podcast hören und da vielleicht noch am Anfang stehen?
Also in Bezug auf die Fibro gibt es jetzt keine allgemeinen Ernährungsempfehlungen, aber es ist, glaube ich, wie überall gesunde, ausgewogene Ernährung, wenig Zucker, gute Fette, also genauso wie bei der Endo im Prinzip, denke ich mal. Das ist, glaube ich, auch gut oder wirkt sich gut auf jede Erkrankung aus, ist meine Meinung, wenn man sich gut ernährt.
Und wirst du in Bezug auf die Erkrankung ganzheitlich behandelt oder wirst du bezüglich der Fibro überhaupt behandelt? Macht man dagegen
also
irgendwas?
Also ich habe im Moment, mein Tag sieht aus zwischen Krankengymnastik, gerätegestützte Therapie, also dass die Muskeln wenigstens geschmeidig bleiben. Dann hat man viele Arzttermine und ja, also Bewegung ist sehr wichtig. Moderate Bewegung, so dass man nicht in den oberen Pulsbereich kommt, also sogenanntes aerobes Training, nicht im anaeroben Bereich. Also nicht, dass man sich extrem anstrengen muss. So leichtes körperliches Training ist total wichtig. Walking, ich rede hier von Walking oder gerätegestütztes Training, also nicht zum Muskelaufbau, sondern dass die Muskeln eben nicht abbauen, weil man sich in Krankheitsphasen so wenig bewegt.
Okay. Ja. Ich muss mir echt Walking-Stöcke kaufen. Ich sehe es schon.
Du kommst nicht drum herum, ich sag's dir.
Ich komm da echt drum herum. Auch gestern war ich wieder ein bisschen spazieren und dachte so, oh, wenn ich jetzt meine Walking-Stöcke hätte.
Ja. Walking ist, glaube ich, so das absolut fast Beste für Fibro, glaube ich. Also zack.
Ja, und auch Endo, weil jetzt Joggen, also kann Laura ja beispielsweise auch nicht mehr durch diese Erschütterung beim Aufkommen.
Klar. Ja.
Ja.
Ich kann von Geburt aus nicht joggen, glaube ich. Also das konnte ich noch nie. Und dann mache ich mir auch nichts vor, das werde ich auch in dem Leben nicht mehr lernen.
Nee, also joggen ist bei mir natürlich nicht drin. Das ist absolut ein No-Go.
Ja.
Es gibt 3 Fragen, die stellen wir allen unseren Podcast-Gästen und deswegen würden wir dir die Fragen auch gerne stellen. Und das wäre als erstes, was bedeutet Endometriose für dich?
Für mich bedeutet es so eine lebenslange Feindin, obwohl man es eigentlich nicht als Feind betrachten sollte, was die Krankheitsbewältigung dann auch schwieriger macht. Das ist eine ziemliche Einschränkung der Lebensqualität, finde ich, bei mir in allen Bereichen, ob es Arbeit ist, ob es Freizeit ist oder ja, Partnerschaft vor allem. Das belastet natürlich auch die Partnerschaft enorm, wenn sich der Partner immer Sorgen macht und das Ganze miterleben muss, diese ganzen Operationen. Und ja, und für mich bedeutet es vor allem nicht mehr vollwertig oder in Vollzeit arbeiten zu können wie andere Leute in meinem Alter.
Ja,
man fühlt sich dann auch nicht mehr so, es ist nackt am Selbstwert. Da habe ich manchmal schon Probleme, weil ich mir denke, bin ich für die Gesellschaft irgendwie noch wichtig, so in dem Sinne, in Anführungszeichen, mit dem Körper.
Ja, aber ich glaube, das ist, wie du sagst, ich kenne die Gedanken, aber ich glaube, es ist dann auch ganz wichtig, davon wegzukommen. Ja. Das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, Laura, so dieses Wertethema, dass man halt auch was wert ist. Also mein Wert als Mensch hängt ja nicht davon ab, wie viel ich jetzt leiste.
Klar.
Und das ist super schwierig. Also so anderen sagt man das immer voll leicht, aber
Ja.
wenn es dann um einen selber geht, dann ist es,
Ja, dann ist man sehr
ist man
streng.
sehr
Wenn das
streng.
jetzt eine Freundin von dir wäre, der du das sagen
Ja.
würdest, dann würdest du das ganz anders, würdest du ihr nie das sagen. Du würdest ihr nie sagen, ja, also du bist ja weniger wert, weil du gehst ja nicht so viel arbeiten, sondern du würdest ganz, ganz anders sagen. Du würdest sagen, ja, aber guck mal, in den Bereichen, da bist du ein toller Mensch und du hilfst und du machst. Und also du hast ja immer Bereiche, in denen du trotzdem als Mensch total
Und
wertvoll bist,
ja, auch
zum Beispiel
das,
für deine
genau das
Partnerin.
Leben von anderen eben bereicherst, was jetzt überhaupt nichts mit der Arbeit dann zu tun hat.
Auf jeden
Aber
Fall,
ja,
ja.
es nagt trotzdem,
Es
das stimmt.
ja, klar, es ist
nagt.
schwierig. Das ist eine Ansicht, die man sich, glaube ich, auch sehr
Ja,
erarbeiten muss, die man sich immer wieder vor
richtig,
Augen
ist
halten
auch
muss.
schon wichtig.
Was bedeutet denn im Gegensatz dazu Empowerment für
Also auf
dich?
jeden Fall bedeutet es für mich, sich nicht unterkriegen zu lassen, von niemandem und nichts mehr. Man wird immer stärker auch irgendwie innerlich. Also in Bezug auf, man lässt sich nicht mehr so viel gefallen von den Ärzten, man wird vehement, man lässt sich nicht abwimmeln. Und man versucht aus den wenigen guten Tagen, also ich sage jetzt wenig, weil bei mir ja die zwei Erkrankungen auch mitspielen, dass man da was Gutes draus macht. Und ich freue mich über jeden Tag, wo ich keine Schmerzen habe oder irgendwelche anderen Beschwerden. Das bedeutet für mich ist jetzt ganz wichtig, gerade für mehr Akzeptanz für die Endometriose zu kämpfen. Viel mehr Selbsthilfegruppen sollte es geben für Endo. Und ich möchte auch schauen, dass ich hier eine Selbsthilfegruppe auf die Beine stelle, weil es hier keine gibt in dem Umkreis. Und ich finde, es ist so wichtig, sich auszutauschen. Und das hilft mir am allermeisten persönlich, dieser Austausch.
Woher
Ich komme
kommst du
aus
denn?
in der Nähe von Augsburg.
Man kann doch jetzt hier wunderbar mal einen Aufruf starten. Also, außer du möchtest das nicht, dann schneide ich das raus.
Ich habe schon bei uns in der Gruppe. In der Gruppe habe ich schon gefragt und es haben sie innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, 10 Mädels schon gemeldet, die da mitmachen
Ah,
würden.
schön.
Na,
Ja,
perfekt.
also da gibt es auf jeden Fall
Ja.
Interesse dran. Also, wer Interesse hat, Augsburg Selbsthilfegruppe, darf dich bestimmt
Ja,
anschreiben,
natürlich,
oder?
immer.
Dann würde ich nämlich dein Messenger, ich glaube, auf Instagram bist du nicht,
Doch.
oder?
Ja.
Doch
Ah,
auch. Ja,
perfekt.
dann schreibe ich dein Instagram mal unten mit in die Shownotes und wer Interesse hat, Selbsthilfegruppe Augsburg mithelfen, eine zu gründen, der kann sich ja gerne bei der
Genau,
Steff
weil dann
melden.
würden wir das auf Instagram auch mal verlinken. Da gibt es bestimmt einige, die da Interesse dran hätten und sich sehr freuen würden.
Ja, das denke ich auch und ich hoffe, dass dann Corona auch bald vorbei ist und dass man das dann so richtig starten kann.
Ja.
Also wir machen unseren Endo-Stammtisch gerade
Aha.
online und es ist, also wir machen es tatsächlich jetzt auch nicht nur regional hier auf Koblenz bezogen, sondern es sind aus ganz verschiedenen Orten in Deutschland welche dabei und das läuft eigentlich auch super. Also wir hatten am Dienstag ein wundervolles Treffen und das war wirklich richtig schön, auch wenn man sich an dieses neue Format ein bisschen gewöhnen muss. Aber es klappt von Mal zu
Na,
Mal
super.
besser.
Ja, auf die Idee kam ich ehrlich gesagt noch nie. Ich bin nicht so technikaffin.
Ja, Corona
Ja,
lernt
das
uns
stimmt.
alles, auch
Ja.
Technik.
Ja, das stimmt.
Ja, zum Abschluss, was ist denn dein liebstes Periodengadget?
Mein liebstes, allerliebstes Gadget ist eine Heizdecke und eine Wärmflasche.
Wow.
Heizdecke ist
Ja.
übrigens für meine Fibro absolut traumhaft.
Also ich glaube, so eine Heizdecke werde ich mir im
Ja.
Winter auch noch kaufen. Ich glaube, dann habe ich bald alles an Wärme, was der Markt irgendwie zur
Ja.
Verfügung stellt.
Es ist, wir haben
Ja, ich habe auch eine von
ja,
Aldi
muss ja gar
oder
nicht
so.
teuer sein.
Unbezahlte Werbung, die ist echt
Ja,
gut.
also ganz ehrlich.
Ja, die hat 14 € gekostet
Aber
oder
die
so.
tut's.
Also, ich finde die toll. Wobei mir immer jemand gesagt hat, die billigen würden sich ja nicht irgendwann abschalten
Doch.
und dann sie hätten auch schon Leute mit gehabt, die dann
Verbrennung, ja.
wo das Haus dann gebrannt hat, wo das Haus gebrannt hat wegen so einer Heizdecke. Und dass man doch ein bisschen mehr Geld ausgeben sollte. Aber also ich habe es bislang nicht geschafft,
ja, ich das auch abzufackeln. Nicht. Ich schaue halt immer, dass wenn ich abends ins Bett gehe, dass dann die Heizdecke ausgeschalten ist. Aber die, okay. die schaltet sich trotzdem von selber ab. Also auch die billigen mittlerweile. Okay. Man bräuchte ja, aber also. Eigentlich wünsche ich mir einen Ganzkörper-Wärmeanzug. So mit Heizspiralen drin, überall, das wäre doch toll, so ein kuschigen, wie nennt man das, Overall, genau, mit Heizelementen überall. Und vorne am Bauch noch mehr Heizelemente, das wäre echt der Burner.
Vielleicht die Sana Heat Panty kennst du,
ja,
oder?
Ja, ja, die kenne ich, ja, ja.
Ja. Weil die hat ja zumindest schon mal den Bereich ja. am Bauch abgedeckt, ja. also wir sind ja auch große Stimmt, Fans ja. davon. Ja.
Also, ja, weil Kälte ist auch so mein Kryptonit, ey, gestern auch so. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich schwitzen oder frieren soll. Das wechselt so alle 2 Stunden.
Ja, irgendwie geht's mir auch so, ja.
Ja, gut. Also Heizdecke, Leute. Braucht man.
Heizdecke ist unbedingt wichtig. Ja. Vor allem, wenn man beide Erkrankungen hat.
Ja.
Ja, wunderbar. Ja, dann vielen Dank, dass du da warst.
Ja, nichts zu
sehr danken. Spannende Folge.
Ja, danke schön für ja, deine
klar,
Zeit.
Ja, gerne. Also ich wünsche mir da viel, viel mehr Menschen, die sowas wie ihr macht, Podcasts, Vlogs, alles Mögliche, damit das endlich mal ins Bewusstsein rückt und dass unsere Generation nach uns, die Frauen, da nicht mehr jahrelang auf eine Diagnose warten müssen.
Ja.
Ja, das wünschen wir uns auch. Deswegen haben wir auch den Podcast ins Leben gerufen.
Ihr seid super. Genau.
Danke.
Danke.
Laura, du machst das Outro.
Ja, klar. Das war unser Fibromyalgie-Podcast. Die Infos von Steff packen wir in die Shownotes, da könnt ihr nochmal genau schauen. Wenn ihr an der Selbsthilfegruppe in Augsburg interessiert seid, könnt ihr euch auch gerne bei ihr melden. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr nochmal an unsere Bewertungen denkt, uns nochmal ein paar Sternchen da lasst auf Apple Podcast oder uns abonniert bei YouTube oder auf Spotify. Und wünschen euch einen wunderschönen Sonntag. Und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.